Achtung Bibel. Der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.
Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 18. Jesus berührte ganz selbstverständlich die Menschen, die er heilte. Seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen hat Jesus verheißen, wenn sie den Kranken die Hände auflegen, könnten sie gesund werden. Heute sind wir oft skeptisch gegenüber Körperkontakt, wohl aus Angst vor Übergriffen. Die Schweizer Theologin Annemone Eglin hat die Kraft der Berührung neu entdeckt. Sie praktiziert das Handauflegen. Ob sie auch heilen kann?
Das werde ich oft gefragt und diese Frage kann ich ganz klar mit Jein beantworten. Nein, also ich sage Nein, weil es nicht meine Kraft ist. Ich als Person kann nicht heilen. Natürlich nicht, das ist nicht meine Kraft, sondern wirklich die Gotteskraft, die heilend wirkt. Und ja, weil es eben auch mich dazu braucht. Und es braucht mein Vertrauen, es braucht meine Fähigkeit, mich hinzugeben, mich absichtslos öffnen zu können. Und das ist nicht jedermann gegeben oder dafür ist noch nicht jedermann bereit dazu. In dem Sinn kommt es schon darauf an, wer Hände auflegt. Ich vergleiche das oft mit einer Musikerin, die Geige spielt. Damit Musik ertönt, braucht es die Geige als Resonanzkörper. Und ich verstehe mich als Resonanzkörper. Also das heißt, die Musikerin, sie spielt und ich lasse mich bespielen. Damit Musik ertönt, braucht es beide. Es braucht die Geige, es braucht die Musikerin, aber sie haben unterschiedliche Rollen.
Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Dieser Satz steht in einem der Aussendungsworte im Neuen Testament, die Jesus nach seiner Auferstehung spricht. Der Bibelwissenschaftler Martin Stohwasser von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien erklärt:
Die neutestamentliche Überlieferung in den Evangelien spricht in den sogenannten Aussendungsworten deutlich davon, dass diese Gruppe von Jesus dazu erwählt wurde, um Zeugnis für die Gottesreichsbotschaft zu geben, durch ihr Lebenszeugnis, durch ihr Sprechen und Reden darüber, aber auch dadurch, dass sie ausgesandt werden zu heilen.
Unser Zitat über das Händeauflegen stammt aus dem Schlusskapitel des Markus-Evangeliums. Allerdings sind diese Verse in den ältesten Handschriftenfunden noch nicht enthalten. Sie sind offenbar ein späterer Zusatz, der das Wichtigste auf den Punkt bringen soll, das Wichtigste, das Jesus seinen Jüngern weitergibt.
Das ist natürlich ein zusammenfassender Reflex der Beziehung Jesu zu seinen Jüngern, aber es steht wohl dahinter die Auffassung, dass in dieser Beziehung, und das ist eine Nachfolgebeziehung, eine Vertrauensbeziehung zu diesem Jesus von Nazareth, auch die Vollmacht, die er hat, mit den Jüngern weitergegeben wird.
Wer anderen die Hände auflegt, tut das im Sinne Jesu, im Vertrauen auf ihn.
Also es ist die Grundlage nicht eine magische Vorstellung. Der Obermagier kann seine magischen Kräfte an die Untermagier weitergeben, sondern es ist die Vorstellung einer, wir würden heute sagen, Glaubensbeziehung. Glauben heißt ja auch Vertrauen, einer Vertrauensbeziehung also zu diesem Jesus als dem Boten Gottes, der Gottesherrschaft. Und hier wirkt natürlich die göttliche Macht auch durch die Jünger mit und die Jüngerinnen, das muss man deutlich sagen, es waren auch Frauen mit Jesus unterwegs, die also hier den Auftrag hatten, dieses Heilende der Gottesherrschaft auch real, ganzheitlich in die Welt zu bringen.
Im Markus-Evangelium liest man rund 15 Mal vom heilenden Jesus. Von zwei Formen des Heilens wird erzählt, sagt der Bibelwissenschaftler Martin Stohwasser.
einerseits durch das Wort, um die Wortmächtigkeit auch einer Person auszudrücken, oder eben durch einen Gestus, und hier gehört auch die Handauflegung dazu. Handauflegen, das Verwenden der Hand als eine Art von Übertragung von Kraft, da fließen die beiden Gedanken wohl zusammen, des wirkmächtigen Wortes und der Übertragung von Kraft, ist natürlich jetzt nicht etwas spezifisch Jesuanisches, sondern das Handauflegen ist religionshistorisch ein verbreitetes Phänomen. Insofern ordnet sich hier die Jesus-Tradition in die antike Wundertradition ein, bringt aber eben zum Ausdruck, dass es wirklich einen persönlichen Kontakt zwischen dem Wunderheiler und der zu heilenden Person geben sollte. Es gibt, das kann man dazu sagen, auch sogenannte Fernheilungserzählungen, sind sehr gering in ihrer Anzahl und haben eine eigene Botschaft, aber im Kern finden wir in den Heilungserzählungen sehr häufig dieses Handauflegen, diese Berührung jedenfalls, und hier ist der Gedanke der Kraftübertragung im Vordergrund.
Ein ungezwungener Umgang mit Berührung ist unserer Zeit abhanden gekommen, meint die Schweizer Theologin Annemone Eglin.
Wir haben heute sicher ein bewussteres und dadurch auch problematisierteres Verhältnis zu Nähe und Berührung als andere Kulturen oder als frühere Kulturen. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, wie Paulus den Eutychus geheilt hat, der war ja dieser junge Mann, der aus dem Fenster fiel, weil der Paulus so langweilig gepredigt hat, dass er einschlief und aus dem Fenster fiel. Und da lag er da draußen wie tot, und der Paulus ging hinaus und legte sich voll auf diesen jungen Mann drauf. Wenn sie das heute tun würden, dann hätten sie sofort eine Klage am Hals. Das wäre unmöglich heutzutage. Also wir haben da sicher ein distanzierteres Verhältnis. Allerdings auch, finde ich, ein bewussteres, weil wir klarer unterscheiden, um welche Bedürfnisse es geht. Und wenn jemand dazu missbraucht wird, die Bedürfnisse eines anderen nach Nähe zum Beispiel zu befriedigen, dann ist das ein klarer Übergriff. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir uns dessen bewusst geworden sind und das auch als Grenzverletzung ahnden. Andererseits finde ich aber, wir gehen etwas zu weit. Also wenn ich zum Beispiel mir überlegen muss, ob ich ein weinendes Kind trösten darf, indem ich es in den Arm nehme, dann finde ich, geht das zu weit. Immer vorausgesetzt, ich möchte das Kind trösten und nicht mein eigenes Bedürfnis nach Nähe damit befriedigen. Aber ich finde, so einen natürlichen Umgang miteinander sollten wir wieder finden. Ich glaube, da sind wir jetzt etwas zu distanziert und haben zu sehr Angst davor. Das könnte übergriffig wirken.
Viele Menschen leiden heute unter einem Mangel an Berührung. Besonders Menschen im Pflegeheim, weiß Annemone Eglin. Sie hat viele Jahre das Institut Neumünster in Zürich geleitet, das Forschungen zur besseren Lebensqualität älterer Menschen betreibt.
Im Pflegeheim werden sie immer seltener berührt. Sie werden zwar schon gewaschen, sie werden angekleidet, sie werden verbunden. Das heißt, sie werden funktional berührt. Und man berührt sie nicht, weil man sich ihnen zuwendet. Und das hat schwerwiegende Folgen, das weiß man. Diese Menschen fühlen sich einsamer. Sie sind anfälliger für Krankheiten. Sie sind anfälliger für Schmerzen, das heißt schmerzempfindlicher. Und sie haben mehr depressive Verstimmungen. Das weiß man alles aus Studien. Und deshalb werden ja zum Beispiel in Pflegeheimen Menschen fast standardmäßig mit Schlafmitteln, mit Schmerzmitteln, mit Antidepressiva versorgt.
Berühren durch Handauflegen könnte helfen. Annemone Eglin hat mit der Universität Zürich eine Studie an 20 Bewohnerinnen eines Pflegeheims durchgeführt. Das Ergebnis: Durch das Handauflegen hatten die Patientinnen weniger depressive Verstimmungen. Auch bei dementen Menschen hat Annemone Eglin Erfahrungen gesammelt.
Ja, ich habe dann natürlich zuerst die Ausbildung gemacht in Handauflegen und durfte dann bei 3 schwer dementen Frauen einen Versuch machen. Und das war unglaublich berührend. Also eine Frau zum Beispiel, die ich kaum verstanden habe, die nur noch so in Halbsätzen gesprochen hat, hat dann beim Handauflegen plötzlich gesagt, schön. Oder als ich gesagt habe, ich gehe jetzt dann wieder, hat sie wirklich wie aus der Pistole geschossen gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ich komme wieder zu Ihnen. Und dann sagt sie, das ist gut. Und das waren klare Sätze, die adäquat waren zur Situation und die ich gut verstanden habe. Und dann war das wieder weg. Und das hat mich sehr berührt. Das war wirklich eine partnerschaftliche Begegnung von Mensch zu Mensch und nicht so dieses Gefälle, du bist jetzt dement, du bist ein kranker Mensch und ich komme jetzt da als Theologin, ich bin gesund, sondern das war wirklich eine echte Begegnung auf Augenhöhe. Das zusammen mit den Reaktionen hat mich sehr motiviert, dran zu bleiben.
Mittlerweile widmet sich Annemone Eglin ganz dem Handauflegen in ihrer Praxis in Winterthur. Sie erklärt, wie das Handauflegen abläuft.
Als erstes frage ich nach der Begrüßung, was das Anliegen ist, einer Klientin zum Beispiel. Und ich erkläre ihr, wie ich das Handauflegen verstehe. Nämlich, dass ich davon ausgehe, dass eine universale Kraft da ist, die immer da ist, nicht nur beim Handauflegen, die immer da ist, die in jedem Menschen ist, nicht nur in mir, sondern auch in ihr, in jedem Menschen und nicht nur in jedem Menschen, sondern in allem, was existiert. Und wenn wir uns für diese Kraft öffnen können, dass sie heilend wirken kann. Wie wir diese Kraft benennen, ist aus meiner Sicht nicht entscheidend. Für mich, und das sage ich immer, für mich ist diese Kraft eine göttliche Kraft, Gottes heilende Kraft. Das muss eine Klientin aber nicht teilen, diese Vorstellung. Sie kann diese Kraft anders benennen. Sie kann ihr zum Beispiel sagen, Energie, eine heilende Kraft, ein heilendes Feld, Liebe, was auch immer. Ich gehe davon aus, dass das die größte, die wirksamste Lebenskraft ist und dass es nicht entscheidend ist, wie wir sie benennen.
Sie will, dass die Klientin Klarheit hat und dass sie sich wohlfühlt.
Sie kann sich hinlegen auf den Rücken oder auf den Bauch. Sie kann aber auch sich hinsetzen, so wie es für sie stimmig ist. Und während der ganzen Zeit trägt sie die Verantwortung für sich. Das heißt, wenn ihr unwohl ist oder unbequem oder irgendetwas unangenehm ist, dann bitte ich sie, das sofort zu sagen.
Sie selbst spreche beim Handauflegen nicht, erklärt sie der Klientin. Und weiter, dass sie die Hände entweder direkt auf den Körper legt oder mit Abstand darüber hält. Keine Berührung gibt es an Kopf, Hals, Herz und Genitalbereich.
Vom Ablauf her ist es so, dass ich mich zuerst sammle mit einem Heilgebet, dass ich laut oder leise spreche, je nach Wunsch der Klientin. Dann lege ich ihr die Hände auf, etwa 40 Minuten, und am Schluss segne ich sie mit Abstand dreimal, also ich bilde so wie einen Schutz um den ganzen Körper, und innerlich sage ich für mich den Segen, den wir ja auch immer im Gottesdienst hören, Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, Gott wende sich dir zu und schenke dir Frieden. Das sage ich aber leise, weil die Klientin nach dem Handauflegen eigentlich immer in einem tiefen, entspannten Zustand ist und da will ich sie auch nicht herausreißen mit meiner Stimme. Nach dem Segen berühre ich sie am Ellbogen mit einer kurzen, bestimmten Berührung, sodass sie weiß, jetzt ist das Handauflegen beendet. Sie kann sich dann Zeit lassen, um sich wieder aufzusetzen. Und anschließend an das Handauflegen kann sie sich äußern, wenn sie will, muss aber nicht. Meistens sagen die Klientinnen, was sie da erlebt haben. Sie möchten etwas mitteilen. Aber ich glaube nicht, dass sie das eingeordnet haben möchten. Also ich enthalte mich da jeglicher Einordnung oder Interpretation, sondern ich höre einfach zu.
Die Menschen reagieren unterschiedlich auf das Handauflegen, sagt die Theologin.
Die meisten sind entspannt nachher. Sie haben auch zum Teil Mühe, wieder zurückzukommen, so weil sie so in einem tiefen, entspannten, schwebenden Zustand sind, in dem ihnen sehr wohl ist. Manchmal spüren sie ein Kribbeln, manchmal spüren sie ein Fließen, so wie Energie, die fließt. Wärme spüren sie sehr oft. Manchmal kann es aber auch kühl werden.
Hat eine Klientin Schmerzen, sind sie meist unmittelbar nach dem Handauflegen besser. Schmerzen können sich aber auch verstärken. Das sei ein Zeichen, dass etwas in Gang komme, so Annemone Eglin.
Und natürlich habe ich viele Reaktionen auf der seelischen Ebene, dass sie sagen, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich aufgehoben, meine Angst ist weg oder ein enge Gefühl ist weg. Und vor allem auch Rückmeldungen, ich sage dem auf der spirituellen Ebene, dass zum Beispiel jemand sagt, ich fühle mich Gott näher oder ich habe seinen Frieden in mir, die Schmerzen sind noch da, aber die laufen wie so nebenher. Oder viele fragen mich auch immer wieder, was ist das für eine Kraft? Ich spüre eine Kraft, was ist das für, welche Kraft ist das? Und dann frage ich meistens zurück, was meinen Sie? Und dann sagen die Leute, es ist die Kraft Gottes oder die Kraft von Jesus Christus. Und dann sage ich, ja, das glaube ich auch. Aber wichtig für mich ist, dass sie spüren, da ist eine andere Kraft am Werk, die nicht die meine Kraft ist.
Die Kraft. Das Wort gebrauchen auch die Erzählungen über Jesus in der Bibel. In den Evangelien steht das griechische Wort Dynamis. Der Bibelwissenschaftler Martin Stohwasser sagt,
religionshistorisch ist mit Dynamis, also mit Kraft, natürlich die Besonderheit auch dieser Person zum Ausdruck gebracht. Von ihr und in der Beziehung zu ihr entwickelt sich dann die Heilung dieser kranken Person. Für die neutestamentliche Welt drückt sich natürlich darin schon etwas Göttliches aus. Es ist in der Antike nicht selbstverständlich, dass jemand durch Handauflegung oder durch ein Wort jemanden heilen kann. Hier soll natürlich ein Bezug zur übernatürlichen Welt, zur göttlichen Welt zum Ausdruck gebracht werden. Ich würde nur nicht sofort von Dynamis, von Kraft auf eine im Sinne späterer christlicher Reflexion Gottheit Jesus schließen wollen. Aber für den antiken Menschen drückt sich natürlich hier ein Zugang zu einer Welt aus, die über Krankheit herrscht. Krankheit ist ja nicht nur ein medizinisches Phänomen, sondern wird eben sehr häufig auch als eine Beeinflussung durch äußere schädliche Mächte etc. angesehen. Daher auch häufig Heilung als Exorzismus. Auch hier ja ganzheitlich zu verstehen eigentlich. Und von daher wird man diese Dynamis in diesem Kontext sehen müssen, dass hier schädliche Kräfte besiegt werden können durch einen, und das ist der Gedanke, der stärker ist als dieses Böse, das hier am Menschen wirkt.
Die antike Welt und auch die Bibel sehen den Menschen ganzheitlich, nicht aufgespaltet in Körper, Geist und Seele, erklärt Martin Stohwasser. Das würde auch die moderne Medizin immer mehr anerkennen, meint er. So sei etwa psychisches Wohlbefinden wichtig, um gesund zu werden. Allerdings von der antiken Vorstellung, dass die Krankheit von dämonischen Kräften verursacht wurde, hat sich die Moderne verabschiedet.
Sie erkennt aber auch, dass äußere Einflüsse, die sind halt jetzt nicht dämonisch oder göttlicher Natur, auf die Gesundheit eines Menschen einen großen Einfluss haben. Das können sehr reale äußere Einflüsse sein, wie wir alle wissen, von der Luft oder anderen Umwelteinflüssen, bis hin auch, dass Arbeitsplätze und die dort herrschenden Arbeitsbedingungen krank machen können. Also hier haben wir auch natürlich Einflüsse von außen, die das Krankheitsbild ganzheitlich sehen, aber eben nicht mehr im Sinne eines dämonistischen Weltbildes auf Schadensgeister oder strafende, rachsüchtige Götter zurückführen würden.
Wenn Annemone Eglin Menschen ihre Hände auflegt, vertraut sie auf eine gute, heilende Kraft.
Das ist etwas ganz Zentrales, das Vertrauen. Darüber spreche ich mit den Klientinnen. Das Vertrauen, dass diese Kraft nicht schadet, sondern heilsam wirkt. Wenn ich jetzt Angst hätte, dass da etwas, eine zerstörerische Kraft am Werk sein könnte, dann dürfte ich nicht Hand auflegen, würde ich auch nicht. Ich rate allen davon ab, die diese Angst in sich tragen. Dann kann das sein, dass sie etwas übertragen, etwas von ihrer Angst auf eine Klientin übertragen. Und wenn eine Klientin Angst hat vor einer destruktiven Macht, die da am Werk sein könnte, würde ich auch nicht Hand auflegen. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dieses Vertrauen in die gute Kraft zu haben. Und für mich ist Gottes Kraft die gute Kraft schlechthin und eine Kraft, die auch stärker ist als jede mögliche destruktive Kraft. Ich werde auch immer wieder gefragt, bei Vorträgen zum Beispiel von Leuten, ja, wie schützen Sie sich? Wie schützen Sie sich vor negativen Einflüssen oder negativen Kräften? Ich schütze mich gar nicht. Ich schütze mich, indem ich vertraue. Und wenn ich vertraue, dass diese Kraft die größte ist, die stärkste, dann bin ich geschützt.
Und die Kranken, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Dieser Satz aus dem Markus-Evangelium, den Jesus über seine Nachfolger sagt, ist für Annemone Eglin die Rückbindung an die Bibel. Doch das Handauflegen sei wesentlich älter als die christliche Tradition, betont sie.
Wir kennen das seit mindestens 3.500 Jahren. Der vermutlich älteste Beleg, den ich kenne, stammt aus dem Rigveda, aus den Heiligen Schriften der Hindus, der Inder. Und da wird das Handauflegen kommt das vor, wird das thematisiert im Heilritual. Also Handauflegen und das Anrufen eines Gottes sind da zusammengebunden. Wir finden dasselbe im alten Ägypten. Da wird die Göttin Isis angerufen und um Heilung gebeten, verbunden mit Handauflegen des Priesters. Und wir kennen es auch aus dem alten Babylonien. Und selbstverständlich kennen wir das Handauflegen auch aus der Bibel.
Berühren durch Handauflegen ist letztlich eine Art zu beten. Eine Form wortloser Meditation, die tägliche Übung braucht.
Ich übe seit über 25 Jahren Kontemplation. Das heißt, eine christliche Meditationsform des Sitzens in der Stille. Also ich sitze in der Stille ohne Wort, ohne Bild, im Bewusstsein, dass ich mich öffne für die Gegenwart Gottes. Das tönt jetzt ganz einfach, ist aber eine lange Übung. So da sein zu können, ohne eigene Absichten, ohne eigene Wünsche, ohne etwas zu erbitten oder zu danken oder was weiß ich, sondern einfach da zu sein, sich zu öffnen für die Gegenwart Gottes und wahrzunehmen, was dann aufsteigt in mir. Und wenn ich Hand auflege, dann tue ich das in genau dieser Haltung. Und deshalb finde ich, ist Handauflegen auch nicht einfach eine Methode, sondern ein innerer Weg, ein spiritueller Weg. Ein Weg, mehr und mehr den Mut zu bekommen, sich hinzugeben und das Vertrauen, dass dann Heilsames geschieht.
Wenn Annemone Eglin Menschen ihre Hände auflegt, dann verspricht sie keine Heilung. Das wäre unseriös, sagt sie. Ebenso unseriös wäre es, von medizinischen Therapien oder Medikamenten abzuraten. Was durch das Handauflegen in Gang kommt, lässt sie offen.
Und das, finde ich, ist schwierig. Weil natürlich möchte ich dem Menschen helfen, der da kommt. Und wenn jemand Schmerzen hat, möchte ich natürlich, dass diese Schmerzen reduziert werden. Aber ich muss mir dann wirklich selber sagen, wer bin ich, dass ich wüsste, was für diesen Menschen jetzt in diesem Moment gut ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass jede eigene Absicht, jeder Wunsch, den ich da hineinlege, den Prozess stört. Also es geschieht mehr, wenn es mir gelingt, wirklich ganz offen und absichtslos da zu sein. Und das sage ich auch den Leuten, die zu mir kommen. Ich sage, die Kraft wirkt immer, aber ich weiß nicht wie, auf welcher Ebene. Das kann körperlich sein, seelisch oder spirituell. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen das verstehen. Und ich sage ihnen auch immer, am besten ist, wenn sie auch nicht fixiert sind auf eine bestimmte Wirkung, sondern versuchen, offen da zu sein.
Achtung Bibel, der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.